Heute Morgen habe ich mich gefreut an dieser Sonne, an diesem Sommertag, der uns geschenkt ist. Und ich freue mich auch, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst feiern. Wir wollen hinter all den Schönheiten unserer Welt den lebendigen Gott erkennen. Herr, deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist. Und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Wir wollen miteinander singen, geh aus mein Herz und suche Freud, 371. Wir singen die ersten drei Verse und die Verse 7 und 8. 371. Großer und gütiger Herr, unser Vater im Himmel, wir wollen dir danken an diesem Tag über den Schönheiten der Welt, die du geschaffen hast. Und da danken wir dir auch für unser Leben, das du bis heute erhältst, die vielen Güter, die uns laufend zufallen und die deine große Liebe ausdrücken. Die sind keine Zufälle, sondern wir nehmen sie aus deiner gütigen Hand. Und wir wollen dich preisen und dich loben. Und wir sehen deine Macht und Größe auch in den Werken der Schöpfung. Und da tut es uns immer wieder leid, dass bei uns im eigenen Leben vieles nicht harmonisch ist, vieles notvoll und gequält. Und so manches Böse und Dunkle uns bedrückt, Herr, das wollen wir in dein Licht bringen. Du kannst es mit deiner mächtigen Schöpferhand zurechtbringen und neu ordnen. Und gib doch, dass in uns Neues aufwachsen kann. Wir möchten dich bitten, dass wir heute nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern dass es in die Tiefe unseres Herzens geht und uns von innen her umwandelt und verändert. Wir wollen jetzt in der Stille dir alles sagen, was uns bedrückt. Wir danken dir, denn du bist freundlich und deine Güte währt ewig. Amen. Lese aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, von Vers 7 bis Vers 14, Philipper 3. Da erzählt Paulus, wie er früher treu nach den Vorschriften des Gesetzes gelebt hat. Das glauben wir ja kaum, und doch war es so. Er hat wirklich die Gebote Gottes in einer großen Treue befolgt, aber sagt später, das war das Leben nicht. Es ist ja alles noch gar nichts im Vergleich mit dem, was Christus mir heute gibt. Ich denke, Sie wissen gar nicht, was Christus in Ihrem Leben noch wirken will. Sie ahnen das nicht. Wenn Sie heute zum Gottesdienst gekommen sind, ich möchte Sie auf die Spur setzen, dass Sie noch ganz anders begierig werden, die Kraft Christi in Ihrem Leben zu erfahren. Vers 7. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es alles noch für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ja, ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Da meint Paulus immer wieder, das große Wunder, dass ich vor Gott angenommen bin, obwohl ich doch so viele Fehler und Mängel in meinem Leben habe, dass ich ein Eigentum Gottes sein darf. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. In dieser Woche hat der Ministerpräsident im Neuen Schloss eine Gedenkveranstaltung gehalten für Johann Albrecht Bengel. Und dann sollten wir heute im Monat Mai, wo der 300. Geburtstag von Johann Albrecht Bengel ist, auch das Lied singen, durch das er uns so nahe kommt: Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. 544, wir singen alle vier Verse. Ist ja originell, dass da ein Sternchen dran ist bei der Blödigkeit. Aber vielleicht ist das mit das Schöne in diesem Lied, dass es so klar redet. Und ich meine, da braucht man gar kein Sternchen, sondern das ist gut und drastisch ausgedrückt. Meine Glaubenslosigkeit ist blöde und doof. Und das kommt davon her, wenn man nicht weiß, da ist der lebendige Gott. Und wenn wir dann anfangen zu zittern und Angst zu haben, ist das in unserer eigenen Dummheit begründet, die das so schnell vergisst, was uns Gott in seiner Güte zusagen lässt. Nun habe ich heute ein Wort gewählt, das geprägt war von dem Johannistag, den feiern wir ja nicht mehr in der vergangenen Woche, aber da habe ich im Losungsbüchlein dieses Wort gesehen, das im Kapitel 3 des Johannesevangeliums steht, Vers 30. Und ich habe gemerkt, ich habe noch nie darüber gepredigt. Ich habe es zuerst gar nicht glauben wollen. In vielen Jahren nie, obwohl es doch eine ganz wichtige Grundtatsache unseres Lebens sein muss. Da sagt Johannes der Täufer von Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich bin immer wieder dankbar für Gespräche, die ich mit älteren Menschen führen kann. Da spricht so viel Reife, so viel Lebenserfahrung aus den Worten. Und da war es eine Dame mit über 90 Jahren, die ich fragte, was eigentlich das Schönste in ihrem Leben gewesen sei. Und dann sagt sie sofort, ohne lange zu überlegen, das Schönste war, als ich jung war. Das habe ich nicht erwartet. Ich sage, nun, wissen Sie, die jungen Leute, die kriegen jetzt gerade ihre Zeugnisse. Ich weiß nicht, ob das immer schön ist. Da gibt es manchmal auch Tränen und Sorgen und Ängste. Aber dann sagt sie doch, wie ich jung war, da habe ich viele Pläne machen können. Und da habe ich so viel erhofft von meinem Leben, es war eigentlich schön. Mein Leben war voller großer Erwartungen. Jetzt können Sie sich schon vorstellen, da hat es mich natürlich erst recht gelockt zu sagen, und was kam dann? Ja, sagt die Frau ernst, es kam natürlich alles ganz anders. Nicht so, wie ich es mir erträumt habe. Es kam sehr schwer. Ich musste tief durch und die meisten Sehnsüchte und Hoffnungen, die sind schnell verflogen. Aber darum denke ich so gern dran zurück, wie ich ein junges Mädchen war und diese Träume hatte. Dachte, vielleicht ist das heute auch so hier bei uns, die wir uns zum Gottesdienst versammeln. Sie sagen auch, früher hatte ich große Pläne, große Erwartungen. Da habe ich vom Leben mir noch viel erhofft, aber heute kann ich nur die Zähne zusammenbeißen. Heute muss ich durch. Und dann wird man schließlich verbittert. Vielleicht bäumt man sich noch einmal auf und sagt, brich doch aus dem Ganzen, was dich einengt. Und hol nochmal das Leben. Irgendwo muss es doch sein. Aber dann merkt man, man kann gar nicht weit. Das sind alles Gedanken, die sich doch nie einstellen. Es gibt so viele verbitterte, traurige, enttäuschte Menschen unter uns. Horchen Sie sich einmal um. Es erinnert mich an einen Zoo. Nicht wegen den Menschen, sondern wegen diesen Gitterstäben im Zoo. Gehen Sie einmal durch den Zoo und dann schauen Sie diese stolzen Tiere an. Der König der Wüste, auf 7 oder 9 Quadratmeter eingepfercht. Er läuft aufgeregt an seinen Gitterstäben entlang. Das ist jetzt seine Welt, in der er leben muss. Und so ist es bei vielen Menschen. Eingesperrt, wie sagen manche, eingesperrt in die Ehe, eingesperrt in mein Berufsleben. Ich muss das vollends noch durchleben. Überall sehen sie nur die Begrenzung. Oder wie da so ein Adler in seinem Vogelkäfig traurig auf dem Ast hockt. Vielleicht hüpft er noch ein wenig über den sandigen Boden, aber mit Höhenflügen ist nichts mehr. Das ist vorbei. Mit Höhenflügen ist nichts mehr. Da sind ihm die Flügel gründlich gestutzt. Er ist gefangen. Weil das bei vielen Menschen unter uns so ist, darum bin ich froh, dass uns die Bibel das Angebot des Lebens macht. Und ich höre ganz neu auf die Worte der Bibel. Leben, Leben in Fülle, um das geht's. Ich habe aus diesem kurzen Predigtwort nur wieder drei Gedanken herausgegriffen, die uns gleichsam hindurchführen sollen. Es gibt Größeres, Größeres als eingesperrt sein in die engen Aufgaben meines Lebens, in die enge Begrenzung. Und wenn wir so Verlangen haben und Durst haben nach Leben, dann kann einer wohl jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, das verstehe ich nicht. Leben soll uns ausgerechnet die Bibel geben. Da ist doch nichts von Leben drin. Stellen Sie mal vor, wie das auf unsere jungen Konfirmanden wirkt. Die sind doch helle. Die machen doch die Augen auf, die sagen, Mensch, was soll's denn da Leben geben? In der Welt gibt's Leben, da ist Lärm, da ist Musik, da sieht man Freude. Was ist denn da Leben? Und in der Tat ist immer wieder die Frage, wie kann Jesus mit der Dornenkrone Menschen Leben anbieten? Wenn der sterbend am Kreuz hängt, wo ist denn da das Angebot des Lebens? Ich verstehe, dass Menschen den Kopf schütteln, verstehe, dass Menschen sich enttäuscht abwenden und sagen, weiß nicht, wo das Leben sein soll, und ausgerechnet Johannes der Täufer soll Leben bieten können. Der da so karg in der Wüste lebt und auf alles verzichtet, das ist doch nichts. Doch der Johannes hat etwas, was die meisten von Ihnen noch gar nicht so kennen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes sagt, das ist gar nicht schlimm, dass mein Leben immer kürzer wird und immer ärmer und immer schwerer. Ist gar nicht schlimm. Ich habe etwas, ich bin ganz fest mit meinem Blick ausgerichtet auf die Sache Jesu. Und er wollte ja nur ein Vorläufer Jesu sein, dafür brennt er. Und jetzt sagt er, ach, das ist doch gar nicht schlimm, wenn mein Leben immer schwieriger wird. Hauptsache, das mit Jesus läuft weiter. Da führt er uns schon auf die richtige Spur. Dass das mit dem Leben gar nicht so wichtig ist, wie mir's geht heute. Und was mir alles zufällt an Gütern, dass irgendwo mein Leben dort gelebt werden muss, wo ich mit Gott lebe, wo ich aus seiner Fülle lebe. Aber jetzt muss ich das noch einmal deutlich erklären, was der Johannes eigentlich meint, wenn er sagt, ich muss abnehmen. Ja, Sie denken bei Abnehmen gleich an die Waage im Badezimmer und an die überflüssigen Pfunde. Welche Pfunde meint der Johannes? Die Pfunde meines dicken Ichs. Die überschüssigen Pfunde meines dicken Ichs. Das in der Tat ist das, was unser Leben so schwierig macht. Wir sind alle ganz stark gefesselt an unsere Empfindsamkeit, an unseren Lebenswillen. Und da schlagen wir uns Tag für Tag herum mit unseren kleinen Sorgen, die uns übermächtig groß werden. Und dann werden wir mit dem Leben nicht mehr fertig, weil uns da so viel Böses widerfährt, weil wir so viel Lasten tragen müssen, weil Unrecht auszuhalten ist. Und wir sind so gefesselt an unser dickes Ich. Und wir werden kaum fertig damit, das zu tragen. Und der Johannes sagt ganz freimütig, nein, mein Ich, das soll abnehmen. Mein Ich, das ist gar nicht mehr wichtig. Was ich vom Leben will und was ich mir erträume und was ich mir ersehne, das soll sterben. Mein ganzes Leben erwarte ich von Jesus her. Dabei liegt da noch ein großer Unterschied zwischen Johannes dem Täufer und uns. Er stand ja irgendwie noch Jesus auf Distanz gegenüber. Und Jesus hat auch später noch einmal klargemacht, dass jeder von ihnen dem Johannes haushoch überlegen ist, weil wir ganz anders als er noch mit Jesus eine ganz enge Verbindung eingehen dürfen. Der Johannes hat ja schon darauf hingewiesen, wie das einmal sein wird, wenn Jesus kommt und uns mit seinem Geist erfüllt. Das wird neu sein, wenn Jesus unser Lebensinhalt wird. Wenn er die Mitte unseres Lebens ist, wenn unser Leben immer kreist um die kleinen Sorgen, was passiert morgen und was empfange ich morgen, sondern wenn mein Leben hineingestellt wird in die große Jesusgeschichte. Und wenn da Gott in Jesus in unser Leben tritt, wenn Johannes vom Abnehmen redet, hat er natürlich nicht die Pfunde gemeint, die weg müssen, die lästigen, sondern er dachte das Bild ganz anders. Sie kennen den abnehmenden Mond. Und das Bild gehört dorthin, wo die Sonne in ihrer strahlenden Schönheit morgens plötzlich aufgeht. Und wo der schwache Glanz der Sterne verlöscht, da wo Jesus in unser Leben tritt und wir erst erkennen, was er uns heute gibt, da wird der andere Glanz gar nicht mehr wichtig. Das war Johannes groß. Er muss wachsen, er soll immer größer werden, er soll immer wichtiger werden in unserem Leben. Ich bin nicht wichtig. Und da spricht dieses Wort, es ist das Letzte, das wir von ihm haben, bevor er auch in die Haft geht, wo er dann elend umkommt. Es war ihm wirklich nicht wichtig, was aus seinem Leben wird. So wie ein 24-Jähriger, der oft hier, bevor er bei einem Verkehrsunfall zwischen Fellbach und Cannstatt ums Leben kam, in den Briefen und Hinterlassenschaften niedergeschrieben hat, kurz vor seinem Tod, wenn nur etwas für die Sache Jesu herauskommt. Wenn nur etwas für die Sache Jesu herauskommt. Und das ist jetzt so wichtig. Für alle Leute, die in dem engen Leben sind, in den Grenzen hinter den Gitterstäben, sagen, was ist mein Leben schon? Das ist in der Tat richtig. Was ist Ihr Leben? Das läuft dem Tode zu. Was haben Sie denn? Und selbst wenn Sie Karriere erklimmen, was haben Sie denn? Wenn nicht Jesus in der Mitte Ihres Lebens steht, wenn er nicht der Herr ist, sind Sie arm. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Den zweiten Leitgedanken, den ich Ihnen wichtig machen will, heißt mutig loslassen. Sie sehen den Johannes auch falsch, wenn Sie meinen, er sei eben ein Asket gewesen. Asketen, das sind Leute, die einen Spleen haben. So eine Magersucht. Der isst eben nichts, ein Fimmel. Glauben Sie das bitte nicht. Johannes war ein Mensch, der mit all seinen Fasern seines Leibes sich sehnte nach all den Gütern dieser Welt. Und wir am Ende des 20. Jahrhunderts sind ja auch Menschen, die nach Leben hungern und nach Leben verlangen. In unserem Leben das Blut raus, in unserem Leib, wo wir Sehnsucht haben, wo wir Lust empfinden, wo wir sagen, lass mich doch mal richtig leben. Ich will doch nicht nach Gott fragen, ich will leben. Da darf ich Sie heute an dem Sonnentag dran erinnern, die Sonne kommt wieder nach den dunklen Wolken, dass dieser Gott, der die schöne Welt geschaffen hat, Ihnen auch den Leib, den Sie haben, so wunderbar geschaffen hat, mit den Empfindungen für das Schöne, das Sie haben. Der will Ihnen das Schöne gar nicht nehmen, nur können Sie es nur unter ihm richtig empfinden und mit ihm. Darum muss ich doch noch einmal fragen, wie kam dann der Johannes dazu, dass er auch bereit war, Opfer zu bringen, loszulassen, zu verzichten? Und das kommt ja auch bei Ihnen vor. Am anschaulichsten wird es uns jetzt bei den alten Menschen, die das einüben müssen, dass die Kraft nicht mehr wiederkommt, dass das Herz geschädigt bleibt, dass man seine Tage rechnet. Und wenn man so vor den Toren der Ewigkeit steht, das ist nicht leicht, da muss man loslassen und verzichten. Wir haben in dem zweiten Teil das überschrieben, mutig loslassen, abnehmen. Loslassen. Nicht mehr meine Wünsche sollen vorne anstehen. Meine, bei Johannes gab es den Grund, dass er sich selber nicht mehr so wichtig nahm. Und da liegt das ganze Übel bei uns. Wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Nicht nur, wenn wir vor dem Spiegel stehen und dann ganz angetan sind von unserer Güte und Größe und unseren Gaben,
Was ist eigentlich unser Leben unter 5 Milliarden Menschen? Und wahrscheinlich gibt es keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht schon schlecht über sie, der nicht schon Schlechtes redet. Haben wir wirklich einen, der Großes von uns denkt? Wir haben doch alle unsere Schwächen, unsere Mängel und wie erst im Lichte Gottes. Wo unsere Schuld und unsere Versäumnisse gen Himmel schreien, der Johannes nimmt sich nicht wichtig. Er weiß, ich bin austauschbar und ersetzbar. Mein Leben ist gar nicht so groß. Das ist ja gut, dass uns die Bibel immer wieder diese Nüchternheit bringt. Aber dann steht über dem Leben des Johannes das andere, dass Gott ihn erwählt hat, schon im Mutterleib. Und dass Gott ihn gebraucht hat. Und Johannes wollte nur diesem Ruf Gottes treu sein. Das Einzige, was ihr Leben wirklich groß macht, sind nicht die Auszeichnungen, die sie in der Schule vielleicht kriegen, und ist nicht eine gute Berufsstellung, sondern ist, wenn Gott was aus ihrem Leben machen will. Das war bei Johannes das Große, er hat mich gerufen. Und heute darf ich Ihnen sagen, dass das wichtig ist, wenn Jesus etwas aus Ihrem Leben machen will. Das ist groß. Sie brauchen nicht denken, dass das ein Leben des Verzichts ist. Ach, wir genießen ja alle so viel Reichtümer, so viel Gutes, dass man es gar nicht zählen kann. So viel Freude jeden Tag. Aber das Wichtigste muss sein, dass Jesus in unserem Leben wächst. Dass er immer größer wird bei uns, dass sein Wort immer bestimmender wird, dass er immer mehr das Sagen hat. Er will ihnen doch nichts wegnehmen, er will ihnen doch erst die Freude vollkommen machen. Ich will sie auf die Spur des Lebens bringen, die uns Johannes sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Da führt er uns hin. In unserer modernen Zeit ist das wirklich wahrscheinlich ein ganz schwieriger Punkt. Denn all die Ratgeber unserer Zeit, die raten uns, dass wir unser Ich viel wichtiger nehmen sollen. Sag Ja zu dir, nimm dein Leben entschlossen in die Hand, verwirkliche dein Selbst. Und wir müssen sagen, das ist es nicht. Das wäre leer und am Ende, wenn sie es überrechnen, hat es sich nicht gelohnt. Sondern das Große ist, dass Gott Ja zu mir sagt. Das ist meine Selbstbejahung, dass Gott mich lieb hat. Und das weiß ich, weil Jesus für mich starb. Da weiß ich's. Und daran will ich's immer wieder fassen und mich dran freuen. Und das ist meine Ermutigung, an der ich mich aufrichte. Er steht zu mir und ich darf jeden Tag jetzt mit ihm leben. Er soll mir immer größer werden. Ich will immer mehr ihn entdecken, sagt Paulus. Alles andere ist mir unwichtig. Ich will immer mehr jeden Tag von Jesus entdecken. Noch einen dritten Gedanken will ich aus diesem Wort herausziehen. Es gibt Größeres, war das erste. Und das zweite, mutig loslassen. Das dritte, viele stehen davor. Jetzt spreche ich zu denen unter Ihnen, vielleicht sind Sie heute bloß ein wenig widerspenstig zum Gottesdienst mitgekommen. Sie stehen davor und sie hören alles, aber sie haben es nicht. Sie haben schon oft gehört, dass sie dazu Ja sagen müssen. Und dann haben sie es ganz anders gemacht. Sie haben es immer nur so verstanden, dass sie wieder die Last ihres täglichen Lebens nehmen mit dem vielen Kleinkram und sagen, ich will ja gar nicht viel von Jesus. Ich will ja nur, dass er mir ein bisschen mehr Gesundheit gibt. Ich will ja nur, dass er mir ein bisschen hilft. Verstehen Sie? Ich will nur ein paar kleine Aufpäppelungen von ihm, nicht mehr. Ich will ihn gar nicht. Ich will nur ein paar Kraftlieferungen, dass ich wieder weiterlaufen kann. In der letzten Woche hat einer unserer Entwicklungshelfer verzweifelt in der Nacht angerufen. Ist alles viel zu schwer. Die Aufgabe übersteigt mein Können bei weitem. Ich glaube, ich muss sofort zurückfliegen. Und ich habe ihm gesagt, dann ist grad richtig. Dann fängt's an, dass wir Jesus vor die Füße legen. Diese Verzweiflungsstunden in unserem Leben können so heilsam sein, dass wir endlich einmal anfangen und sagen, jetzt mache ich's nicht mehr auf meinen Namen. Und mein ganzes Leben wage ich nur noch im Glauben. auf das, was Jesus mir geben will. Immer drüben, wenn ich im Gemeindehaus in den unteren Saal komme, muss ich dran denken, wie vor 15 Jahren wir da drüben mit einigen Mitarbeitern der Gemeinde versammelt waren. Wir hatten angefangen mit der Jugendarbeit, es waren große Schwierigkeiten. Damals waren einige Mitarbeiter noch bei uns, die meinten, man dürfe einem jungen Menschen nicht die Bibel in die Hand geben. Einige meinten, der Pfarrer dürfe überhaupt nichts im Gemeindehaus tun. Ich habe dann einen Bibelkreis in meiner Wohnung begonnen. Die ersten jungen Leute sind uns weggelaufen und dann kamen neue Krisen. In diesem Abend konnten wir bloß noch beten. Seitdem haben wir keine Jugendreferenten mehr in unserer Gemeinde, aber eine blühende Jugendarbeit. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil Gott Wunder tut. Weil das die Sache Jesu ist. Wenn er wächst und wir immer kleiner werden. Und da soll jetzt nicht einer denken, das wäre eben doch dann unsere Sache. Das ist nicht unsere Sache. Da führt uns unser Herr tagtäglich ins Scheitern. Und sie wollen dem dauernd ausweichen. Ich verstehe, dass unsere Alten in den Altenheimen sagen, ich will nimmer weiterleben. Aber Jesus will noch größer in ihrem Leben werden. Auch im Krankenlager, im Pflegeheim, auch bei den jungen Leuten, wo diesmal das Klassenziel nicht erreicht wurde. Da sagt Jesus, ich will in deinem Leben was tun und nicht du. Du brauchst nicht an dich glauben, vertraue mir und leg dein Leben in meine Hand. Wollen Sie von Jesus nur ein paar kleine Durchhilfen oder wollen Sie ihn? Nur das ist Leben, wo er immer größer wird, wo er alles ist. Amen. Gerhard Terstegen hat uns ein Lied geschenkt, wo dies alles ausgedrückt ist. Er besingt Jesus als das allgenugsame Wesen, an dem er alles hat, was er braucht. Habe ich dich nur wesentlich. Es gibt überhaupt nichts mehr, was dann ihm etwas bedeuten könnte. Und er zeigt uns, wie wir erst da die Fülle haben in all dem, was uns Jesus geben will. 270, die Verse 1 bis 4.
Nun beten. Herr Jesus Christus, du weißt, wie wir es natürlich so sehr achten, wie wir immer wieder hängen bleiben, auch in unserem Glaubensleben, an all den Widrigkeiten, über die wir stolpern, und wie uns so vieles wichtig ist, Gesundheit und Ehre und Anerkennung. Und dabei ist es doch oft nötig, dass du uns manches aus der Hand nimmst, bis wir das Wesentliche finden, dich. Unser Leben ganz neu empfangen aus deiner Hand. Wir wollen dir danken, dass du jetzt ganz konkret mit jedem von uns weiterredest, auch über all die wunden Punkte unseres Lebens. Und wollen dich bitten für die, die verzweifelt und mutlos sind in dieser totalen Krise ihres Lebens, dass sie das entdecken, wie du sie lieb hast und wie du sie nicht loslässt. Möchten dich bitten, alle, die vor großen Aufgaben stehen, denen gib du deine göttliche Kraft und öffne ihnen die Türen. Bitten dich auch für die, die wir aus unserer Mitte ausgesandt haben und für alle Dienste, in denen wir stehen. Wir können das nicht. Wir können nicht die Kranken aufrichten und nicht ermutigen. Wir können nicht an den Gräbern trösten, wenn du es nicht tust. Herr, wir bitten dich, dass du in der Christenheit überall wieder wirkst durch dein Wort und Menschen groß wirst als die Mitte und das Einzige, das von Bedeutung ist, dass man dich hat und dass du in unserem Leben immer größer wirst. Wollen dich jetzt auch bitten für all die, die über die Kassetten mit uns verbunden sind und die krank liegen, die angefochten sind und die leiden müssen, dass du es ihnen auch zusagst. Du kannst die Hände auf sie legen und sie segnen und fröhlich werden lassen in deiner Nähe, dass all das Äußere unwichtig wird. Über der Gemeinschaft mit dir, lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal Platz. Ich habe noch ein paar Dinge mitzuteilen. Heute Nachmittag findet eine Jubiläumsveranstaltung an den 300. Geburtstag von Johann Albrecht Bengel im Saal der Altpietistischen Gemeinschaft in der Furtbachstraße 16 statt, um 14.30 Uhr, heute Nachmittag. Dort werden Prälat Theo Sorg und Dr. Oswald Seiter, Präsident der Landessynode, sprechen. Heute Nachmittag um 14.30 Uhr. Heute Abend ist die Joni in der Liederhalle, die gelähmte Frau, die darüber redet, wie sie dies mit Jesus unter die Füße bekommen hat. 19.30 Uhr, es wäre mir wichtig, wenn Sie hingehen, dass Sie dann jemand einladen, vielleicht einen Nichtchristen, der über diesem Wort angesprochen werden kann. Wegen dieser Veranstaltung fällt die Mannschaft heute Abend bei uns aus. Am Dienstag, kommenden Dienstag, haben wir den Sommerabend. Und zwar schon um 19 Uhr. Schöne wird gestaltet von Gemeindegliedern und anschließend gibt es dann noch ein kaltes Buffet, wenn Sie wollen. Freuen wir uns, wenn Sie sich daran beteiligen, kalten Buffet, können Sie was gestalten. Meine Frau kann Ihnen einen Tipp geben, aber Sie dürfen auch so kommen. 19 Uhr, schön ein Abend der Gemeinschaft. Jetzt beginnen die Sommerferien. Da wir immer wieder neue unter uns haben und nicht jeder in unserem Gottesdienst so nett ist, dass er seinem Nachbar, der neu ist, das erklärt, wie das bei uns läuft, wie das mit dem Notizenzettel ist, muss ich es hier nochmal erklären. Müssen Sie immer wieder in Ihrer Nähe schauen, wo neue sind, damit Sie es bekannt machen. Hinter liegt unser grüner Notizenzettel, wo vermerkt ist, dass wir jetzt keinen zweiten Gottesdienst haben während der Schulferien.
sondern nur den Gottesdienst um 9.30 Uhr, auch keinen Kindergottesdienst. Die zwei Zettel sind wie der grüne, zurzeit der Notizenzettel, und dann haben wir einen Zettel mit all den anderen Gruppen, die nicht im Notizenzettel stehen, die vielen Hauskreise, die stattfinden. Das ist der gelbe Zettel im DIN A5-Format. Sie müssen überhaupt hinten sich bedienen. Da liegen jetzt Berichte da von unseren Johnsons aus Japan. Dann liegen Berichte da von Hartmut Immig, der die Forstarbeiten macht in Benin. Da liegt noch ein Brief von Dr. Kilgus, der Arzt, der in Kohistan arbeitet, in Pakistan. Das ist ein bisher für die Mission unzugängliches Gebiet gewesen. Es ist ganz erstaunlich, welchen Eingang Dr. Kilgus dort gefunden hat. Sie müssen diese Berichte dort hinten lesen. Wir haben für unser Ferienwaldheim wieder einen ganz großen Andrang, dass wir ein Ferienwaldheim mitten im Zement machen. Sehr erstaunlich, hier in der Dobelstraße ein Ferienwaldheim. Aber das ist die Qualität der Mitarbeiter, die so anziehen, oder vielleicht die Qualität von Mitarbeitern, die als Leitspruch haben, er muss wachsen. Wir haben 120 Kinder angemeldet. Das ist eine Katastrophe, aber es wird hoffentlich gut werden. Wir wollen auch dafür beten, in den engen Räumen. Vielleicht ist der Regen, wenn es nicht regnet, ist das kein Problem. Dann kann man mit den Kindern in den Wald gehen und ins Schwimmbad und alles Mögliche. Also wir hoffen, dass das Wetter jetzt schön ist, aber es wird auf jeden Fall nett werden. Ich will das sagen, dass Sie auch in diesen 14 Tagen an die Mitarbeiter denken, die dieses große Werk tun. Und dankbar sind wir auch immer wieder den Frauen, die die Arbeit machen der Küche. Das ist ja eine Sache, dann in der Hitze da zu stehen und zu kochen. Vielen Dank, dass das bei uns immer so selbstverständlich und lautlos läuft. Es gibt manchmal Leute, die unerfüllt sind, sagen, was soll ich? Dann sagen immer, Sie müssen bloß da dabei sein, wo gearbeitet wird. Sie sind immer willkommen. Wir bieten das nicht an und drängen Sie dazu, sondern da muss man Sie immer selber umtun. Nicht, dass wir keine Personalnöte hätten, die haben wir auch, bloß reden wir nicht drüber. Also wer da Lust hat, der kann in Zukunft immer sich mal melden und da hat's immer wieder was. Das Opfer heute ist für unsere Johnsons bestimmt in Japan. Diese beiden Missionare, die in ihrem Sprachstudium sind und die wir dort nach Japan gesandt haben, um Jesus Zeugen zu sein. Es ist heute immer so, dass eine solche Unterstützung von Menschen nicht attraktiv ist. Es ist sicher attraktiver, wenn man ein umrissenes Projekt nennen kann. Und doch ist das Entscheidende heute in dem Dienst Gottes an der Welt die Sendung von Menschen. Und wir sind Ihnen dankbar, dass Sie diese Aufgabe mittragen, dass wir die aus unserer Gemeinde stammende Frau Johnson mit ihrem Mann, der aus England kommt, unterstützen können und finanzieren in ihrem Missionsdienst dort in Japan. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Hans Krumland, Handelsvertreter, 80 Jahre alt, aus der Bobserwaldstraße 65. Wir hörten bei der Beerdigung das Wort, Jesus bedrohte den Wind und das Meer. Da war es ganz still. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.